verändert. Das ist das Thema heute und wir hören mal das Wort Krise. Vom Grundbedeutung her ist das eigentlich entscheiden, unterscheiden. Das heißt, da findet etwas statt, das deine Grundannahmen in deinem Leben erschüttert. Und wir haben eben etwas gehört, sehr Persönliches. Vielen herzlichen Dank, auch Helmut. Eine sehr, sehr grundlegende Veränderung im Leben. Ja, man möchte sagen, traumatisch, existenziell. Und solche Krisen können unterschiedlich sein. Beziehungskrisen. Krisen, die die Gesundheit erschüttern. Oder eben den Verlust der Arbeitsplatz, schwerwiegende Erkrankungen. Krisen können sehr unterschiedlich sein und sehr stark eben zu der Frage führen, wie soll ich denn jetzt damit umgehen? Wozu soll denn das gut sein? Jede Krise ist erstens ein Reality-Check. Du bekommst plötzlich deine Realität vor Augen und die Frage ist, hält das, worauf ich stehe, dem Stand, was ich jetzt gerade erlebe? Damit in dieser Spannung lebst du plötzlich. Du erlebst Enttäuschung. Das kann doch nicht sein. Wie soll das jetzt gehen? Gedankengebilde, halten die noch stand? Reality Check. Denk mal zurück und überleg mal, ob dich die letzte Krise deines Lebens weitergebracht hat. Krisen sind endlich. Ich sag mal Gott sei Dank, dass du sagen kannst, ich werde irgendwann mal zurückschauen, wie wir das jetzt auch gehört haben. Und es hat etwas ausgelöst in mir, das mich weitergebracht hat, das was verändert hat. Jede Krise ist so, dass sie dich fokussiert. Wenn du die Nachricht hast, deine Mutter ist gestorben, dann ist es völlig egal, was für Schuhe du anhast. Du rennst los und guckst, was du jetzt tun kannst oder sie liegt im Sterben. Du fokussierst dich auf das, was wichtig ist, was wesentlich ist. Und eines, was ich noch ganz, ganz wichtig finde, jede Krise ist Gottes Zeit. Wenn wir von Krise sagen, er hat etwas mit Entscheidungen zu tun, dann hat das was mit Weggabelung zu tun. Gott bereitet ja auch etwas vor in deinem Leben, wo du merkst, es passiert jetzt was. Und diese Veränderungen sind manchmal wie Warteschleifen. Jemand von euch schon mal im Flugzeug eine Warteschleife erlebt? Irgendwo über Frankfurt oder über dem Zielort, wo du hin willst, so eine halbe Stunde im Kreis. Das kann man eigentlich noch ganz gut wegstecken, wenn man dann noch nicht landen kann. Aber was ist, wenn deine Warteschleife im Leben viel, viel länger dauert? Und nehmt mal die beiden Worte, die da drin stecken. Warte und schleifen. Da passiert etwas, wo du warten musst und du bist ungeduldig, du willst, dass sich etwas Neues verändert, dass was passiert und es passiert nicht. Und in der Zeit kann dich etwas schleifen, im guten Sinne. Das wird verändert. Und Josef im Alten Testament hat 13 Jahre in der Warteschleife verbracht, im Gefängnis, in Sklaverei und anderem. Abraham hat 25 Jahre in der Warteschleife verbracht und Mose 40 Jahre. Warteschleifen. Veränderungen, in denen Gott was machen will. Ich habe drei theologische Grundsätze in Krisenzeiten mal mitgebracht. Drei theologische Grundsätze. Der erste, das ist, Gott verwendet das Böse zum Guten. Wir gehen mal davon aus, das wissen wir vom Schöpfungsbericht der ersten Seite der Bibel, Gott ist gut, er hat alles sehr gut gemacht. Aber wir sehen auch, dass in der Welt vieles nicht okay ist. Und dass wir in diesen Folgen dessen leben, dass das Böse in die Welt hineingekommen ist. Und wir dürfen davon ausgehen, dass Gott am Anfang in der Schöpfung keine Epidemien gewollt hat, kein Massensterben gewollt hat. Und dann müssen wir natürlich fragen, aber warum lässt Gott das dann zu? Und da kann ich nur sagen, manches verstehen wir nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wir dürfen an der gleichen Stelle auch fragen, Herr, wenn es denn dann solche Krisen gibt, die wir sehen oder die wir selber miterleben, dann wollen wir auch genau hinschauen und verstehen, was du jetzt tun willst. Und dann zu wissen, Gott schickt kein Leid, das macht er nicht. Aber das Böse ist trotzdem da. Und deswegen, Gott verwendet das Böse zum Guten. Ich will es konkret machen. Denn das Böse, das ist nun mal die Sünde, das ist das Abgekoppeltsein von Gott. Wie kann Gott das zum Guten wenden? Und da ein Beispiel, Josef im Alten Testament. Ein Mann, der wirklich Warteschleifen durchleben musste. Er war geliebt vom Vater, bevorzugt und wurde deswegen von seinen Brüdern in den Brunnen geworfen, allein gelassen, sieh zu, wir haben nichts mehr mit dir zu tun. Warteschleife. Das Böse hat ihn getroffen. Er wird verkauft in die Sklaverei, muss in der Sklaverei leben. Das Böse hat ihn getroffen. Warteschleife. Er kommt an den Hof des Pharao. Dort geschieht ihm Rufmord. Ein Vorwurf, eine Anklage, die nicht stimmte. Er musste ins Gefängnis. Das Böse hat ihn getroffen. Warteschleife. Und dann deutet er Träume. Er wird zum zweiten Mann des Pharaos berufen. Er wird Vorratsminister und kann eine Katastrophe abwenden. Menschen können versorgt werden. Es geschieht Wende, die Geschwister, seine Brüder kommen zu ihm und er vergibt ihnen. Und das ist der Punkt, an dem wir jetzt sind und merken, geduldig ist er treu Gott geblieben und er sagt in diesem Moment, 1. Mose 50, was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Gott hat das Böse zum Guten gewendet. Und das tut er auch in unserem Leben, das tut er in deiner Krise. Gott wendet das Böse zum Guten. Der zweite theologische Grundsatz in Krisenzeiten, wir brauchen die göttliche Perspektive. Wir brauchen die göttliche Perspektive und ihr seht da ein Bild mit Nebel. Was bedeutet das jetzt? Florence Chadwick war eine Schwimmerin und die hat von California Coastline nach Catalina Island hat sie sich vorgenommen zu schwimmen. Das sind 35 Kilometer, viel trainiert, dann das Beiboot, da war ihre Mutter drin und dann ging es los. Sie schwamm und schwamm und schwamm und schwamm, nach 15 Stunden konnte sie nicht mehr. Dann wurde sie angefeuert, nochmal gesagt, komm weiter, eine weitere Stunde, bis sie sagte, ich kann nicht mehr. Dann kam der Nebel auf und es war so neblig, dass sie nichts mehr sehen konnte. Sie hat, holt mich raus, die Mutter hat gesagt, nur noch etwas, halte durch. Nein, ich kann nicht mehr. Sie wurde ins Boot geholt und dann realisierte sie, dass sie etwas mehr als 1 Kilometer vom Ziel aufgehört hat. Zwei Monate später hat sie das Gleiche nochmal gemacht. Und sie kommt ans Ziel. Danach wird sie gefragt, was war anders? Und sie sagt, ich habe die ganze Zeit immer vom inneren Auge das Land gesehen. Und deswegen bin ich ans Ziel gekommen. Wir brauchen die göttliche Perspektive. Das Ziel vor Augen, das Land zu sehen, das Gott für uns bereit hat. Durch den Nebel diese göttliche Perspektive. Und das ist in Hebräer 11, Vers 1 ausgedrückt. Wir schauen uns den Vers mal an. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wir sehen das nicht. Da ist Nebel. Und deswegen brauchen wir diese göttliche Perspektive, die uns im Glauben geschenkt ist. Und in dieser Vision, in dieser Perspektive frage ich dich ganz konkret, wofür lebst du nach Gottes Plan? Nimm die Frage mit nach Hause. Vielleicht kannst du sie auch direkt beantworten. Wofür lebst du nach Gottes Plan? Denn du brauchst dieses Bild, dieses Ziel, diese Vision für das, wo du drin stehst in der Krise. Du brauchst diese Berufung. Wenn du in der Krise bist, und da gibt es viele Personen in der Bibel, die da drin waren, dann kommt oft das Aber im Psalmen, im Buch Habakuk an vielen Stellen. Aber Gott, Gott sitzt in seinem Tempel, Gott ist größer. Und diesen Aber-Glauben, den brauchen wir. Aber Gott hat die Kontrolle. Aber ich glaube, dass Gottes Wort zählt in dieser Sache. Und dann wird er etwas hervorbringen, Veränderungen, Neuerungen in dieser Phase, wo er an dir schleift. Neuerungen, Veränderungen, mal ganz kurz ein Bild im Großen. Wir gehen mal in das Jahr 1816, 1817 zurück. Es gab eine große Katastrophe in Mitteleuropa, ausgelöst durch einen Vulkan in Indonesien. Der ist 1815 ausgebrochen und wer es genau wissen will, in Kabora in Indonesien, und das ist in Mitteleuropa, diese Aschewolke, so lange geblieben, dass es 2 Jahre lang keinen Sommer gegeben hat. Folge war, viele sind gestorben, Hungersnot, und das hat aber Innovation ausgelöst. Kaiser Wilhelm zu der Zeit hat gesagt, dann werden wir für die Zukunft einen Katastrophenhilfe einrichten, Entwicklungshilfe und Katastrophenhilfe, die gibt es heute noch, Vorratshaltung quasi. Und die Pferde sind gestorben. Die waren nötig für alles Mögliche damals. Und dann ist die Draisine entstanden, erfunden worden. Das ist ein Laufrad für Erwachsene. Seitdem gibt es irgendwann auch Fahrräder. Innovation, Veränderung durch die Krise. Warum das Beispiel? Weil Gott in uns Veränderungen wirken will. Neuerung. Krise bewirkt etwas Großartiges ganz oft. Schauen wir auf Jesus. 2 Beispiele, wo er in der Krise war. Ich rede mal nicht vom Kreuz, das ist eine ganz, ganz andere Dimension. Er hat seinen Cousin Johannes den Täufer verloren. Der wurde ermordet. Und er ging auf den Berg danach und war innig mit Gott, lange im Gebet. Und aus der Krise heraus ist er am nächsten Tag in Vollmacht und hat 20.000 Menschen satt gemacht. Eine 2. Krise bei ihm, als er in der Wüste war und versucht wurde vom Satan, nachdem er 40 Tage gefastet hatte. Und am nächsten Tag und die gesamte nächste Zeit begann seine vollmächtige, autoritäre, also von Gott bevollmächtigte Art, mit Menschenmengen umzugehen, zu handeln, in Gottes Sinne zu handeln. Wir brauchen diese göttliche Perspektive, die uns festhält, die uns verändert, die Veränderung, die auch Innovation in der Krise hervorbringt. Ein dritter theologischer Grundsatz in Krisenzeiten: Verantwortung leben. Verantwortung leben, danke. Und der Gegensatz davon ist, du bist alleine und du, ich sag mal, lässt dich in der Sache gehen und spürst, alles ist schlimm, es ist, ändert sich sowieso nichts, in allem bin ich eigentlich das Opfer. So eine Art Selbstmitleidsfeier. Dann wirst du passiv. Das Gegenteil ist, wenn du eine geistliche Vision hast und du erfährst in der Krise auch, dass es gut ist, in Gottes Sinne aktiv zu sein. Josef, schauen wir nochmal drauf, der war im Gefängnis und hat sich erinnert, dass er eine Gabe Gottes hat, Träume zu deuten. Er wurde aktiv und weil er aktiv wurde, kam er auch mit Gottes Hilfe aus dieser Krise heraus. Er hat seine Gaben eingesetzt. Jetzt weiß ich nicht, an welche Gaben du bei dir gerade denkst, die du einsetzen kannst in einer Krise, die dir auch helfen kann. Es kann sein, dass du gut organisieren kannst, dass du kreativ bist, dass du gastfreundschaftlich bist, dass du dienst, dass du leitest oder andere zum Glauben hinführst. Aktiv sein im Sinne Gottes. Du hast Gaben von Gott. Du hast eine Berufung, die Gott in dir freisetzt, dass du aktiv sein kannst. Und ich fand das so interessant nochmal, wie gesagt, bei Josef. Wenn wir bei ihm bleiben, dann merken wir, er hat Gott gedient, egal in welcher Situation. Auch im Gefängnis. Und später dann als zweiter Mann im Staat. Er ist Gott treu geblieben. Und das ist das Zweite, aktiv sein. Und das Zweite ist treu sein, treu Gott gegenüber bleiben. Ich möchte an der Stelle mal ein kleines Beispiel hier aus der Gemeinde machen. Es sind eine ganze Reihe an KIGO-Mitarbeiterinnen, die seit 2 Jahren mit den Kindern nicht so direkt Kontakt haben können, wie sie sich das sicher wünschen, sondern digital. Und sie sind treu geblieben, sie sind dran geblieben und haben sich auf die Veränderung eingestellt. Und wir hoffen alle, dass es bald wieder anders werden kann und dass das live sein kann. Aber ich möchte euch auch ganz herzlich danken und ich möchte auch jetzt am gleichen Beispiel mal an der Technik danken und allen, die auch sich da auf diese Veränderung und Innovation sozusagen eingestellt haben, treu zu bleiben, egal wie die Dinge sich verändern. Wir schauen mal 2 Bibelstellen an. Das eine, Römer 5, Vers 3 bis 5. Da heißt es, Paulus schreibt, doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns über die Nöte, die wir jetzt durchmachen, denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Da steckt viel drin, das ist wie so eine Kausalkette, eine Perlenkette, wenn man so will. Not lehrt uns durchzuhalten. Treu sein. Mit der Vision an das Ufer zu kommen. Innovativ zu werden. Zu gestalten. Not lehrt uns durchzuhalten. Und dann sagt Paulus, wirst du bewährt sein. Krisen können etwas Gutes in uns auslösen. Manche Krisen in unserem Leben bringen uns wirklich weiter, durchzustehen, zu wachsen. Und dann heißt es, wird die Hoffnung gestärkt. Das ist dein Blick auf das, was kommt von Gott her. Vielleicht auch die Ewigkeitsperspektive. Und dann wird von der Kraft des Heiligen Geistes geredet, ohne die geht da gar nichts. Dass du gewiss sein kannst, dass auch in der Krise Gott dich liebt. Jederzeit. Wunderbar. Und dass bei allem Gott es gut meint. Und das ist auch der nächste Vers, direkt 3 Kapitel weiter. Das sind Verse, die tragen uns im Leben und im Sterben. Die können wir auswendig lernen. Da heißt es Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Wir möchten natürlich sagen, ja, das kann ja nicht sein, alle geht ja gar nicht. Aber dass in einer schwierigen Situation Gott etwas Gutes bewirken kann, das Gute zum Bösen wendet und uns schleift, etwas hervorbringt, das sicher durch Schmerz geht. Keiner von uns wünscht sich die Situation einer Krise zurück, weil wir den Moment des Schmerzes kaum ertragen können. Aber es entsteht etwas Gutes daraus. Und das wirst du auch erleben, wenn du Christus nachfolgst in dieser Art. Das war der dritte theologische Grundsatz, den wir uns angeschaut haben. Verantwortung leben. Und jetzt möchte ich etwas nochmal in die praktische Linie, das werde ich allerdings nur ganz kurz machen, zu sagen, wo kann denn die Krise uns jetzt, was für Tipps haben wir für die Krise, auch natürlich geistlich, aber auch praktisch vielleicht in aller Kürze sozusagen. Praktische geistliche Tipps in Krisenzeiten. Der erste Gedanke, den ich dabei festhalten will, ist, sei gnädig mit dir. Sei gnädig mit dir. Das soll heißen, verurteile dich nicht selbst. Ich wollte doch mit wehenden Fahnen durch das alles hindurchgehen und jetzt klappt das nicht so, wie ich das will. Sei gnädig mit dir selbst und nimm das Tempo raus. Krisen haben verschiedene Phasen, die ihre Zeit brauchen. Und besonders die Phase, in der man dann auch nach die Krise zu bearbeiten, zu verarbeiten, Lösungen zu suchen, all diese Dinge, die brauchen Zeit. Sei gnädig mit dir. Ein zweiter Gedanke. Benenne die Situation. Was ist jetzt eigentlich genau und was ist nicht? Beschreibe es, analysiere es, verstehe es, benenne die Situation. Ein drittes und vielleicht das Allerwichtigste, wir haben es vorhin auch etwas rausgehört, auch Gebet. Gebet ändert alles. Die eigene Not, die kannst du gar nicht tragen. Da würdest du dran kaputt gehen. Du musst sie abgeben. Abgeben im Gebet, bewusst immer wieder auch Gott hinzulegen und zu sagen, ja, ich gebe es dir mit offenen Händen, weil ich habe nichts in der Hand. Ich habe auch keine Kontrolle mehr. Aber wenn die Angst kommt, auch im Namen Jesu der Angst Einhalt zu gebieten, auch das dürfen wir. Denn Gott hat uns nicht den Geist der Angst gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Gebet ändert alles, heißt aber auch, dass wir ein Leben bei Gott und in seiner Nähe haben, dass wir auch fragen, was hast du jetzt ein Wort für mich, Herr, das mich neu ausrichtet, das mich verarbeiten lässt oder eben auch in der Beziehung zu Gott unterwegs zu sein. Gebet ändert alles. Ein viertes: Reden und Hören. Ich gehe davon aus, in jeder Krise ist es gut, darüber zu reden. Nicht in sich hineinzufressen, sondern zu reden. Man kann es gar nicht verarbeiten. Ich kann das gar nicht verstehen. Ich brauche das Gespräch. Ich brauche ein offenes Ohr. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Das können Leute sein, die einfach nur zuhören. Es können Leute sein, die vielleicht auch schon in einer gewissen Richtung dir was mitgeben. Aber dass du reflektieren kannst, dass du weise Ratgeber findest. Und dann auch zu fragen, was sagt Gott? Aber eben auch, was sagen weise Ratgeber, Seelsorger, reden und so gesehen auch hören. Und das nächste geht ganz ähnlich damit einher, gemeinsam Lösung suchen. Natürlich geht es um Lösung suchen irgendwann. Wie geht es weiter? Wie geht es da raus? Was sind die nächsten Schritte? Aber gemeinsam. Mit vertrauten Menschen, mit Ratgebern, vielleicht auch professionell, dass du selber deinen Part siehst, wo kann ich Verantwortung übernehmen, aber eben auch in der Begegnung mit anderen, im Rat mit anderen zusammen, sich beraten lassen, erste Lösungen gemeinsam entdecken und dann auch erste Schritte zu gehen. Und wir haben es vorhin gerade gehört, der Helmut hat es gesagt, ich fand es interessant, weil das war für mich auch ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, Dankbarkeit. Eine Krise ist was eher Negatives, wenn wir da drin stecken. Deswegen brauchen wir auch den Fokus, Herr, wofür kann ich heute dankbar sein? Du auf den Tag zurückschaust, nimm dir doch ein Buch, ein kleines Buch, wo du jeden Abend eine Sache einträgst, wofür du dankbar bist. Aber wirklich jeden Abend. Eine Sache. Das hilft uns in der Haltung, auch dankbar zu sein, eben auch in dieser schwierigen Phase. Das befreit und öffnet und hilft auch, den Blick in die Zukunft wieder vielleicht neu zu bekommen. Und ein letztes, was ich hier noch habe, ist den Fokus auf die Ewigkeit. Das habe ich eben ja schon angesprochen, diese Perspektive, die wir brauchen. Dieses Land, das wir im inneren Auge vor uns haben. Und in Johannes 14 sagt Jesus in den ersten beiden Versen, habt keine Angst. Ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Hause meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Zunächst sagt Jesus, habt keine Angst, weil ich habe euch gegeben einen Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Aber ihr dürft auch wissen, ihr habt hier eine Zukunft. Jede Krise ist endlich. Aber ihr habt auch eine Zukunft in der Ewigkeit, die ich vorbereite. Und jetzt kommt es, wenn ihr an mich glaubt. Wenn ihr an mich glaubt. Und deswegen habe ich nochmal vier Symbole uns mitgebracht. Und möchte dich fragen, wenn wir die mal kurz sehen können, hast du Jesus schon mal in dein Leben eingeladen? Das erste Symbol, was wir sehen, ist das Herz. Das Herz heißt, Gott liebt dich. Gott meint es gut. Und dieser Liebe darfst du immer gewiss sein. Auch in der Krise. Aber dann fallen Entscheidungen in unserem Leben und die sind auch von Sünde behaftet. Und dann gehen wir Wege, die Gott nicht gefallen. Wir wenden uns auch von Gott ab. Und deswegen brauchen wir das Kreuz. Wir brauchen die Versöhnung mit Gott, die Liebe von Jesus, die er am Kreuz gegeben hat. Seine größte Krise, die er durchlitten hat für dich, für mich. Um mit Gott verankert zu sein. Um fest bei Gott ein Zuhause zu haben, eine Perspektive. Und dazu lade ich ein und möchte dich ein, laden auch jetzt im Gebet, das vor Gott auszubreiten. Wir beten. Lieber Herr und Gott, wir stehen vielleicht selbst in einer Krise oder wir waren in einer Krise. Danke, dass wir wissen dürfen, dass sie endlich ist. Dass du uns fokussieren willst, dass wir wissen dürfen, es ist eine Zeit, die du gestalten willst. Auch wenn wir in einer Warteschleife sind, willst du uns schleifen, willst du uns verändern. Und wir danken dir, dass du ja, das Böse zum Guten wenden willst, wie du es bei Josef getan hast und du es auch bei uns tun willst, dass wir geduldig und treu an dir dranbleiben. Hilf uns dabei. Und gib uns diese göttliche Perspektive, wozu du unser Leben bestimmt hast. Wir brauchen diesen Glauben, dass das Aber größer ist, dass du da bist. Dass du Dinge kreierst, dass du ja unsere Fähigkeiten und unseren Charakter formst. Hilf uns, Verantwortung wahrzunehmen, dass wir aktiv bleiben und dass wir treu bleiben. Herr, und nun danken wir dir, Herr Jesus, für deine Liebe. Wir danken dir für das Kreuz und wir wollen dir bekennen, dass wir nur so in dir verbunden durch die Krise kommen können. Schenk uns den Glauben. Lass uns festmachen an dir. In deinem Namen. Amen.